Aus meiner Sicht ist die kapitalistisch organisierte Lohnarbeit per se erstmal exklusiv und nicht inklusiv, weil wenn ich Geld dafür bekommen möchte, dass ich irgendwo arbeite, dann muss ich mit meiner Arbeitskraft auch irgendwo mithalten können. Also da geht es ganz stark um Normorientierung.
Guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schawane.
Und ich bin Philipp Bryant. Hallo.
Hi, schön. Wir zwei sind's wieder mit einer neuen Folge in der zweiten Staffel. Wir bewegen uns weiterhin entlang der Lebenslinie sozusagen und sind schon ganz schön weit fortgeschritten. Wo sind wir denn heute gelandet, Philipp?
Ja, wir sind heute im Kontext vom Thema Arbeit unterwegs, also Teilhabe am Arbeitsleben, Arbeitsassistent, Jobcoaching. Und dieses Thema beleuchten wir zusammen mit Alex Czarnecki.
Sehr schön, dass du da bist, Alex, und mit uns darüber sprichst.
Ja, moin aus Hamburg und vielen Dank für die Einladung.
Moin, moin. Okay, Alex, was hat dich denn zu diesem Beruf bewegt? Also erstmal zum Studium vielleicht. Integrative Heilpädagogik. In Darmstadt hast du studiert. Was hat dich dahin vertrieben?
Auch wenn wir so weit zurückgehen, ist tatsächlich, ich war Teil eines Bildungsexperiments. Ich bin zur Schule gegangen, als gerade in NRW die Diskussion war Gymnasium in 8 Jahren, also Schulzeitverkürzung. Und meine Schule war, ich glaube, eine von 4 oder so, die ausgewählt wurde, das mal zu erproben. Da wurden die besten Schüler aller 6. Klassen in eine Profilklasse, hieß es, gesteckt, von den MitschülerInnen liebevoll Streberklasse genannt. Und mein Mathelehrer hat gesagt, ich finde das irgendwie eine gute Sache. Ich möchte aber nicht, dass ihr irgendwie erfolgreiche Schülerin seid und den sozialen Aspekt, die Solidarität mit anderen Menschen sozusagen hinten überfällt. Und hat in meinem kleinen Ort zu lauter Einrichtungen Kontakt geknüpft, wo wir uns mal erproben sollten in der ehrenamtlichen Arbeit. Und manche waren im Altenheim und haben da Skat gespielt. Andere waren, keine Ahnung, bei der Feuerwehr. Und ich war bei einem integrativen Kinder- und Jugendtreff, der einmal im Monat stattfand. Und habe da unterstützt, Ehrenamtliche und Kinder mit und ohne Behinderung konnten da hinkommen und spielen. Und dann hat sich daraus ein Elternverein gegründet und ein inklusives Jugendcafé. Und ich bin immer weiter dran geblieben. Aufgrund der Schulzeitverkürzung war ich dann irgendwann schon mit 17 mit der Schule fertig und dachte, irgendwie bin ich zu jung, um zu arbeiten so richtig oder mich zu entscheiden. Hab dann noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ein Auslandsjahr in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Indien. Und einmal in der Woche bin ich ins Internetcafé gegangen und habe von meiner guten Freundin Anna damals zu sagen, aus dem ersten Semester aus Darmstadt integrative Heilpädagogik quasi einen Live-Ticker bekommen. Dialogisches Prinzip von Martin Buber und die Feusersche Wendung davon und sowas. Und das fand ich so gut und habe mich deswegen nur da beworben auf den Studienplatz. Und so bin ich zum Berufsfeld gekommen.
Cool, ja dann, Grüße gehen raus an Anna und an den Lehrer der 6. Klasse.
Ja, die maßgeblich, 8. Klasse und so. Aber
oder 8., genau, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass du heute Heilpädagoge bist. Sehr schön, Alex. Ja, schön, dass du heute dabei bist und mit uns über dein Berufsfeld sprichst.
Ja.
Ich würde das gerne noch mal ein Stückchen weiter aufnehmen. Kannst du uns 3 Gründe nennen, warum wir gerade dich für das Thema ausgewählt haben, wenn es um Arbeitsassistenz, Teilhabe am Arbeitsleben geht?
Ich glaube, der wesentliche oder die beiden wesentlichen Gründe sind, ich arbeite bei der Hamburger Arbeitsassistenz im Bereich des Jobcoaching seit jetzt 6,5 Jahren und ich kenne Jan. Ich glaube, das sind die beiden wesentlichen Gründe, wie ihr auf mich gekommen seid.
Genau. Genau, Jan Steffens, Grüße gehen auch an den Kollegen raus, der Co-Moderator. Wir vermissen dich hier.
Das stimmt.
Genau, über ihn ist der Kontakt entstanden. Und genau, und auch heute sind wir bundesrepublikweit verbunden miteinander. Mhm. Der Süden, der Süden Münchens mit dem nördlichsten Norden bis nach Hamburg hin. Genau, sehr schön.
Genau, und ich hocke in der Mitte dazwischen im Ruhrgebiet.
Ja, danke, Philipp, dass du uns verbindest.
Na klar, sehr gerne, wenn ich das so einfach tun kann. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal mit dem Elevator-Pitch einsteigen, Alex. Wir haben ja jetzt so ein Stückchen auch im Vorgespräch, aber gerade eben auch gehört, was deine grob deine Aufgabe bei der Hamburger Arbeitsassistenz als Jobcoach ist. Und ich würde gerne, sicherlich ein bisschen herausfordernd, aber ich würde gerne von dir wissen, und du hast 90 Sekunden für die Beantwortung der Frage Zeit, ich stopp das auch. Wie sieht denn aus deiner Perspektive eine ideale Vorstellung von so etwas wie einem inklusiven Arbeitsmarkt aus?
Das ist aber eine herausfordernde Frage für einen Elevator-Pitch. Ja. Genau, aber ich steige mal in den Fahrstuhl ein.
Sehr gut.
Würde erstmal unterscheiden, Arbeit ist ungleich Lohnarbeit und davon sprechen wir ja. Also wir vermitteln in sozialversicherungspflichtige Lohnarbeit, die notwendig ist als Lebenserwerb, weil ich von dem Geld, was ich da verdiene, meine Dinge kaufen kann, die meine Bedürfnisse befriedigen. Und aus meiner Sicht ist die kapitalistisch organisierte Lohnarbeit per se erstmal exklusiv und nicht inklusiv, weil wenn ich Geld dafür bekommen möchte, dass ich irgendwo arbeite, dann muss ich mit meiner Arbeitskraft auch irgendwo mithalten können. Also da geht es ganz stark um Normorientierung. Und ich glaube, das können wir kaum aufheben, solange Arbeit, Lohnarbeit so organisiert ist, dass ich nichts habe außer meine Arbeitskraft, die ich in Konkurrenz zu anderen auf dem Markt anbieten kann. Und ich glaube, das ist eigentlich erstmal das Gegenteil von Inklusion. Das heißt, Inklusion wäre eigentlich die Verhältnisse zum Tanzen bringen und Arbeit, Lohnarbeit anders zu organisieren als so.
Sehr gut. Ich habe dich jetzt in Anführungsstrichen einfach mal unterbrochen. Es waren noch 2 Sekunden auf der Uhr.
Und ich habe auch gar nicht die Frage beantwortet. Aber
das macht gar nichts, weil du hast ja sehr spannenden Aufschlag gegeben. Und ich würde da gern einen Gedanken aufgreifen und mal schauen, wohin das uns führen kann. Also richtigerweise schätzt du ja die Frage nach diesem inklusiven Arbeitsmarkt als eine mögliche Utopie ein oder als das Gegenteil der Wirkmechanismen, in der Lohnarbeit heute organisiert ist und funktioniert. Wenn wir trotzdem über die Beschäftigung von beeinträchtigten und benachteiligten Menschen nachdenken, wie gestaltest du denn dann so den Arbeitsalltag? Weil der zielt ja darauf ab, Menschen, die vielleicht eine verminderte Leistungsbereitschaft haben oder eine verminderte Ausbeutungsbereitschaft, um das mal umzudrehen. Du begleitest die ja trotzdem in diesem System. Genau. Und wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Die Verhältnisse sind natürlich so, wie sie sind. Deswegen können wir ja nicht die Menschen, aufgrund ihrer Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sagen, ja, dann ist das eben so. Und was wir versuchen, ist eben, weil Menschen ökonomisch, sozial, entwicklungsmäßig auf Teilhabe am Arbeitsleben angewiesen sind, in diesen exklusiven Verhältnissen Räume zu schaffen, in denen Menschen gut sein können. Und das betrifft zum einen mögliche Zugänge aufzuspüren, also mit Betrieben in Kontakt zu kommen, Möglichkeiten für Praktika zu organisieren, dass Menschen da erstmal sein können, sich orientieren können. Was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was kann ich gut? Was liegt mir? Sie dann dort zu qualifizieren, also ein Stück weit auch zu unterstützen, Anforderungen erfüllen zu können, aber natürlich auch betriebliche Realitäten so umzugestalten, dass das, was die Menschen gut können, auch zu den Betrieben passt. Begleitend Bildungsangebote anzubieten, damit eben Menschen selbstbewusst werden, autonom werden, Kompetenzen erlangen, damit sie wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie erreichen können. Und dann letztlich genau in die Vermittlung zu gehen. Also zu gucken, dass man an einen Betrieb kommt, der sagt, diese Person finde ich so gut, die möchte ich beschäftigen. Möglicherweise beraten wir dann auch noch zu irgendwelchen Lohnkostenzuschüssen oder sowas, dass wir die Barriere eben ein Stück weit auch mit Geld einebnen, um Anforderungen, die Person im Vergleich zu anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben nicht so gut, nicht so schnell, nicht so umfassend erfüllen kann, dass es dafür ja staatliche Mittel gibt, das ein Stück weit auszugleichen.
Da hätte ich gleich noch eine Anschlussfrage, finde ich ganz spannend. Also das erstmal das Bild, was ich gerade bekomme von der Aufgabe, die du als deine Arbeit gerade vorstellst. Es scheint ja unglaublich umfassend, vielfältig, sowohl einen individuellen Ansatz zu haben in der Begleitung desjenigen Subjekts, das da dir beigeordnet ist oder wo ihr eben in Partnerschaft geht, und gleichzeitig hast du ja auch mit Strukturen, Arbeitgebern und so weiter und so fort zu tun. Wie erlebst du denn in dem Austausch mit den Arbeitgebern, wenn zum Beispiel sowas wie eine Anfrage gestellt wird, wie erlebst du denn zum Beispiel diese Möglichkeit, dass größere Arbeitgeber ja auch über die Ausgleichszahlungen sich aus der Verantwortung ganz einfach rausschleichen können? Ist das etwas, was euch täglich in der Arbeit begegnet?
Also man muss dazu sagen, die Hamburger Arbeitsassistenz, wo ich arbeite, die gibt seit 1992, sozusagen europaweit ganz früh mit dabei gewesen, sozusagen den Ansatz der unterstützten Beschäftigung aus den USA nach Europa zu importieren und hier umzusetzen. Und wenn man in einer Stadt wie Hamburg irgendwie seit 32 Jahren tätig ist, gibt es erstmal ganz vielfältige Betriebskontakte im vierstelligen Bereich. Also es gibt ganz viel, wir unterstützen viele Menschen seit vielen, vielen Jahren da ist ein Netzwerk entstanden, auf das wir oft gut zurückgreifen können. Wir haben sogar eine eigene kleine Abteilung, Akquise und Vermittlungsberatung macht. Also wenn es darum geht, ganz neue Betriebe anzufragen, die uns überhaupt noch nicht kennen, dann machen das vor allem auch spezialisierte Kolleginnen. Deswegen kriege ich das jetzt gar nicht so häufig mit, irgendwo anzufragen und jemand sagt, nee, also sowas kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist entweder dadurch aufgehoben, dass wir schon lange mit denen zusammenarbeiten oder dass eben Kolleginnen und Kollegen von mir das vorher schon abgefragt haben, ob es da einen Ort gibt. Aber natürlich, wenn man sich die Anzahl an Betrieben in Hamburg anguckt, dann werden natürlich auch da vielfältig die Quoten nicht erreicht und Menschen entziehen sich dem eben über die Zahlung der Ausgleichsabgabe.
Jetzt sagst du, das ist nicht ganz dein Bereich. Es gibt eine eigene Abteilung dafür, die quasi Betriebe akquiriert für, ich nenne sie jetzt mal, inklusive Arbeitsplätze oder inklusivere Arbeitsplätze. Gibt es da so Argumente, die genannt werden, um die Leute zu, um die Betriebe zu gewinnen, zu überzeugen? Oder sind sie von vornherein eh gewillt, weil sie sehr sozial und gerecht unterwegs sind, aber nicht das Wie wissen und da vielleicht nochmal die Unterstützung brauchen? Oder was ist der Mehrwert für so einen Betrieb? Also wenn ich jetzt einen Betrieb habe, was ist mein Mehrwert, inklusive Arbeitsplätze zu schaffen?
Ich glaube, das ist ein vielfältiger Blumenstrauß und dazu gehört natürlich auch, sage ich mal, eine soziale Komponente, dass das zum eigenen Leitbild passt. Es sind zum Teil Einzelpersonen, die in ihren Betrieben sowas versuchen zu organisieren. Mhm. Also jemand hat eine Idee, warum auch immer, weil er davon gehört hat, weil er es gut findet, weil er jemanden im familiären Umfeld kennt oder so. Aber es ist natürlich auch so, dass die Menschen, die wir vermitteln, das sind gute Arbeitskräfte. Und Betriebe brauchen gute Arbeitskräfte. Und manche Betriebe verstehen das schneller als andere, dass das eine Chance ist und dass es nicht nur dass es nicht nur irgendwelche Almosen sind, du darfst hier arbeiten, sondern ich brauche einen guten Typen, eine gute Frau in einer vorbereitenden Küche und vielleicht brauchst du noch ein Weilchen, um dich zu qualifizieren und die Aufgaben total gut umzusetzen, aber ich sehe da ein Potenzial und deswegen, ja, darfst du hier gerne ein Praktikum machen und irgendwann stelle ich fest, ich will gar nicht mehr, dass die Person geht. Ich stelle die jetzt an. Genau.
Also, ja. Bitte. Nee, mach mal.
Ich bin gerade hängen geblieben bei dem gute Arbeitskräfte. Das klingt ja für mich wieder so voraussetzungsvoll oder eben wieder leistungsorientiert letztendlich. Oder was macht denn eine gute Arbeitskraft aus? Das widerspricht ja dem, was du anfangs so ein bisschen beschrieben hast, die Utopie von einem inklusiven Arbeitsmarkt, der nicht so an Leistung und Normorientierung geknüpft ist. Widerspricht ja dem so ein bisschen, wenn ich sage, ja, das klappt gut, weil es sind gute Arbeitskräfte.
Ja, genau. Ein Widerspruch, der sich nicht ganz auflösen lässt, dass es eben diese Anforderung gibt und dass wir die Personen, die wir begleiten, darin zu unterstützen versuchen, diese Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Also genau, neben sozusagen berufsspezifischen Fähig- und Fertigkeiten geht es auch ganz viel um Schlüsselqualifikationen. Also es geht darum, gut kommunizieren zu können. Es geht darum, gut kooperieren zu können, pünktlich zu sein, zuverlässig zu sein, sich abzumelden, wenn ich krank bin. Möglichst nicht, wenn es mir irgendwo im Ellbogen zwickt, mich auch immer wieder und sofort gleich für 2 Wochen krank zu melden, sondern auch eine gewisse Form von Durchhaltevermögen auszubilden. Das sind notwendige Qualifikationen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. So ohne, also genau, es braucht am Ende des Tages ein Betrieb stellt jemanden dann ein, wenn er sich etwas von der Person verspricht. So, genau. Gerade eben. Ja.
Ja, nee, sag mal gerne.
Nee, ich glaube, ich wollte gar nichts mehr sagen.
Okay. Und wenn du das so darstellst, dann wäre das für mich ja auch im Endeffekt eine vielleicht ein bisschen verkürzte, aber doch gut zugespitzte Antwort auf die Frage, was bedeutet das denn für ein Unternehmen, Menschen mit Beeinträchtigung im Kontext dieser Hamburger Arbeitsassistenz einzustellen, dass ich eine perspektivisch eine belastbare Arbeitskraft im Sinne der Aufgabe, die für diese Person gestellt ist, erwarten kann. Ja, okay. Und jetzt haben wir ja ganz viel schon über die betreffenden Menschen gesprochen. Kannst du uns was zu der Zielgruppe, wenn es denn eine gibt, von Menschen, mit denen ihr arbeitet, berichten? Oder seid ihr ganz breit im Spektrum aufgestellt? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Menschen begleitet ihr?
Also angefangen hat es Ende der 80er Jahre, dass die aus dem Bereich von Eltern, die sich für die schulische Integration ihrer Kinder eingesetzt haben, sozusagen die Perspektive nach der integrativen Beschulung, die war, am Ende gibt es doch nur die Werkstatt. Also das war sozusagen der Personenkreis, mit dem die Hamburger Arbeitsassistenz gestartet ist. Es sollte eine Alternative zur Werkstatt geben, für Menschen eben, die über ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitskraft verfügen, wie es so schön oder schrecklich heißt. Aber letztlich die Mindestvoraussetzung für ein reguläres Arbeitsverhältnis eigentlich nicht oder noch nicht erfüllen. Und dieser Personenkreis, ist weiterhin unsere Zielgruppe. Die hat sich ein Stück erweitert, also seit 2009 haben wir zum Beispiel die Maßnahme unterstützte Beschäftigung. Es ist so ein bisschen unglücklich. Es gibt das Konzept der unterstützten Beschäftigung und es gibt die Maßnahme der unterstützten Beschäftigung. Das ist nicht ganz deckungsgleich. Und dieser Personenkreis Maßnahme unterstützte Beschäftigung, eine Maßnahme der Agentur für Arbeit, das ist zum Beispiel ein Personenkreis, der zwar behinderungsbedingt sozusagen eine eingeschränkte Vermittlungsfähigkeit hat, aber sehr wohl über die Mindestvoraussetzungen für ein reguläres Arbeitsverhältnis verfügt. Also die Arbeitsagentur oder die Gutachterinnen und Gutachter dort schätzen diesen Personenkreis etwas leistungsstärker als den Personenkreis werkstattberechtigte Menschen ein. Genau. Und für beide Personengruppen versuchen wir vom ersten Tag an in Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie gesagt, sich zu orientieren und sich zu qualifizieren und in einem dritten Schritt dann eben die Vermittlung anzustreben in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, die vertraglich genauso gestaltet sind wie bei allen anderen Personen auch. Und dazu begleiten wir als Integrationsfachdienst Menschen mit ganz unterschiedlichen Schwerbehinderungen, also Personenkreis, den ich gerade beschrieben habe, vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten. Als Integrationsfachdienst begleiten wir Menschen mit ganz unterschiedlichen Schwerbehinderungen oder einer Gleichstellung, die bereits einen Arbeitsplatz in Hamburg haben und wo der Arbeitsplatz aus bestimmten Gründen gefährdet ist und wo dann das Integrationsamt zum Beispiel zu der Einschätzung kommt, Jobcoaching könnte ein Instrument sein, dieses Arbeitsverhältnis zu stabilisieren. Genau, das sind so die wesentlichen Punkte. Was ich jetzt ausgeklammert habe, was es bei der Hamburger Arbeitsassistenz auch gibt, aber zu sagen, ein Geschäftsfeld, mit dem ich gar nichts zu tun habe, ist der Bereich Schule, also berufliche Orientierung in Schulen und Ausbildungsvorbereitung für schulpflichtige Menschen mit Behinderung. Wir haben noch so ein paar kürzere Unterstützungsmaßnahmen. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Das verwirrt nur. Genau. Und was wir dazu machen, begleitende Bildungsangebote. Also wir verfolgen ganz stark den Anspruch, lebenslanges Lernen auch für Menschen mit Behinderung. Sozusagen die andere Seite der Medaille von den praktischen Kenntnissen, die wir am Arbeitsplatz vermitteln. Also die Begleitung am Arbeitsplatz ist sozusagen der Kern, aber die begleitenden Bildungsangebote sind eine ganz zentrale Ergänzung davon, eben Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, ein eigenes Profil zu erstellen. Wer bin ich eigentlich als Mensch? Was habe ich für Träume? Was sind meine Stärken, Schwächen, Wünsche? Genau. Und als letzten Punkt, und dann höre ich auch schon auf, sind unsere Projekte. Also wir haben immer schon versucht, die Landschaft mitzugestalten durch innovative Projekte. Zum Beispiel zum Thema digitale Hilfsmittel im Bereich Inklusion und Arbeit oder Teilqualifikationen zu zertifizieren. Was jetzt neu bei uns an den Start geht, ist BildungsbegleiterInnen für die Universitäten auszubilden, die an die Unis gehen, also Menschen aus dem Personenkreis Werkstattberechtigung werden ausgebildet, an der Uni als Lehrkräfte tätig zu sein. Peergruppen, Menschen, die diesen Weg mit unserer Unterstützung durchlaufen haben, gehen auf Fachkonferenzen oder so und erzählen davon, wie es ist, diesen Weg zu beschreiten, den sie beschritten haben. Sowas kommt sozusagen nochmal on top. Cool. Genau, und in all diesen Sachen bin ich irgendwie auch mit drin. Das macht es ein bisschen unübersichtlich, wenn man davon erzählt. Aber so
vielseitig für dich, oder Alex?
Ja, total. Ja. Und ich liebe das sehr, diese Vielseitigkeit an meiner Arbeit.
Sehr schön. Du sagst orientieren, qualifizieren und dann vermitteln. Also mit orientieren kann ich mir dann sowas wie Praktika vorstellen, wo die Leute erstmal nur in die Betriebe gehen, um sich ein Bild zu machen. Oder geht es um, genau, also ist das mit orientieren gemeint und qualifizieren dann die Bildungsangebote, Fortbildungen, Schulungen?
Beides passiert ganz wesentlich in den Praktika. Also ganz, ganz typisch in diesen Maßnahmen, die äquivalent zur Werkstatt sind oder diese Maßnahmen unterstützte Beschäftigung. Die Menschen gehen quasi von Tag 1 an 4 Tage die Woche ins Praktikum. Das ist der Ort, wo das allermeiste an Lernen stattfindet. Und es gibt einen Tag, entweder über eine kooperierende Berufsschule oder über uns im Haus, sozusagen einen Tag Bildung, Praxisaustausch, Peer-Austausch, Lerninhalte wie, was steht eigentlich in einem Arbeitsvertrag oder so etwas. Aber sowohl die Orientierung, sozusagen ein Profil zu erstellen, wer bin ich, was liegt mir, was möchte ich, was gibt es überhaupt auf dem Arbeitsmarkt? Das passiert bei uns, und wenn die Phase abgeschlossen ist, ich weiß ungefähr in welche Richtung, also ich mag keinen Kundenkontakt, Stress macht mir nichts aus. Dann kann ich zum Beispiel in der Küche arbeiten, in der Portionierung von Desserts oder so, mal als Beispiel. Wenn ich ungefähr weiß, was ich will, dann geht es darum, weiterhin über Praktika an verschiedenen Orten in dem, was ich werden will, besser zu werden. Und wie gesagt, beides passiert ganz überwiegend. Also der Grundsatz der unterstützten Beschäftigung ist, erst platzieren, dann qualifizieren, weil es eben darum geht, authentische Lernumgebungen herzustellen. Und es geht nicht darum, also wir machen keine große Diagnostik mit Zettel und Stift und Maßband und jetzt hier nur 70% der Rechenaufgaben gelöst oder so. So fangen wir nicht an, sondern wir gehen von Tag 1 an in die betriebliche Realität. Und das kann auch mal sein, ich möchte eine Hospitation machen. Ich gehe mal 2 Stunden mit jemand anderem mit, der Alltagsbegleitung in einem Seniorenheim macht und macht da mal so ein Angebot mit und guckt mir das mal an. So, das kann, ist auch Teil von Orientierung. Es ist nicht immer gleich 3-monatige Praktika, sondern es können auch kurze Einblicke sein.
Ja, also es klingt ja sehr spannend, zumal auch dieser Zugang, du hast ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch mit dem treffenden Vokabular wiederholen kann, aber erst platzieren im Betrieb und dann qualifizieren, hört sich für mich im Kontext der Menschen, mit denen ihr dort zusammenarbeitet, ja auch sehr sinnvoll an, weil die das praktische Tun ja eine besondere Form des Lernens beinhalten kann. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich darüber nachdenke, Menschen dann in diesen Betrieb zu platzieren, dann kann das ja eine Herausforderung sein, weil diese Qualifizierungsphase oder das Adaptieren an die Arbeitsrealität ja vielfältige Herausforderungen bedeuten kann. Du hast gerade schon so 2 Beispiele genannt mit Kundenkontakt oder nicht und ich bin aber stressresistent. Ist das denn so, dass, beziehungsweise welche Voraussetzungen bringen denn die Klienten mit, die zu euch kommen? Brauchen die eine abgeschlossene schulische Ausbildung oder wird das nicht berücksichtigt?
Also grundsätzlich erstmal, wenn wir jetzt von dem Personenkreis berechtigt für die Werkstatt für Menschen mit Behinderung ausgehen, dann geht ja erstmal sozusagen sozialrechtlich, geht man ja erstmal davon aus, die sind überhaupt nicht arbeitsmarktfähig. So, das wird erstmal unterstellt. Dementsprechend gibt es da oft keinen Schulabschluss und sowieso keine Berufsausbildung oder irgendwas in die Richtung. Genau, was halt immer besser funktioniert, dass die berufliche Orientierung in den Schulen jetzt sich in der letzten Zeit extrem ausgeweitet. Also es kommt immer mehr jemand mit einer Vorstellung oder Vorerfahrung in unsere Maßnahmen. Aber ansonsten gibt es keine Zugangsvoraussetzung, außer es muss sozusagen ein Kostenträger diese Maßnahme bewilligen und die Person muss Bock drauf haben, sich auch den sozusagen den Möglichkeiten, aber auch den Zumutungen und Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes in Anführungsstrichen auszuliefern. So, und dann sind wir an der Seite und versuchen das mit zu unterstützen.
Und wenn wir jetzt die Seite der Unternehmen anschauen, da macht ihr auch Beratung, wenn ich es richtig verstanden habe, oder zumindest KollegInnen von dir? Ist das auch ein Teil, so was braucht, wie muss das Unternehmen aufgestellt sein, um die Personen gut, ja, eine gute Arbeitsstruktur anbieten zu können? Oder ist das nicht so sehr im Vordergrund?
Das ist total im Vordergrund, aber das ist super unterschiedlich, ob ich, sag ich mal, bei einer großen Bank oder in einer mini kleinen Kita-Küche unterstütze. Also, was immer gut und wichtig ist, und das initiieren wir auch mit, dass es Fürsprecherinnen und Fürsprecher im Betrieb gibt, dass es Menschen gibt, die das so ein bisschen sozusagen auch von betrieblicher Seite her mitgestalten und sich da irgendwie verantwortlich fühlen, dass das gut gelingt. Genau. Wir sind schon, wir verstehen uns schon als anwaltschaftlich für die Personen, die wir da unterstützen, aber natürlich haben wir immer auch die Betrieb, also es bringt nichts sozusagen an den betrieblichen, also weder an den betrieblichen Voraussetzungen noch auch an den berechtigten betrieblichen Bedürfnissen vorbei zu qualifizieren. Das ist nicht nachhaltig, und das kann eben auch bedeuten zu sagen, wir gehen wieder. Das also ich hatte während meines Studiums, meine Freundin hat in einer Ergotherapiepraxis gearbeitet und die dortige Praxisinhaberin hat auch Jobcoaching im Auftrag des eines IFD angeboten. Und da bin ich so ein bisschen mit reingerutscht. Also sie hat das geplant und ich habe das dann manchmal sozusagen nebenberuflich durchgeführt. Und dann habe ich das im Vorstellungsgespräch erwähnt. Und die erste Nachfrage meines Chefs war, kannst du dich auch gerade machen gegenüber einem Betrieb? Also es geht nicht darum, Beschäftigungsverhältnisse um jeden Preis zu realisieren, die sozusagen auf Kosten der Nachhaltigkeit und auf Kosten ja, von guten Arbeitsbedingungen für die Personen, die wir unterstützen, zu realisieren.
Ja, spannend. Da würde ich gerne einmal nachfragen, im Sinne vielleicht auch einer simplifizierenden Gegenüberstellung. Aber wenn ich das jetzt so höre, dass du natürlich an den Realitäten der Betriebe das nicht vorbei machen kannst, weil das im Sinne der Nachhaltigkeit überhaupt nicht sinnvoll ist und letztendlich dann ja wahrscheinlich auch nicht im Sinne der Person, um die es letztendlich geht. Aber wie würdest du im Sinne deines Rollenverständnisses deine Arbeit einschätzen? Würdest du sagen, das ist eine pädagogische Arbeit oder vielleicht eher eine politisch motivierte, die auch an Strukturen, Veränderungen herbeiführen will?
Beides. Also, also auf jeden Fall pädagogisch. Es geht ganz stark darum, Menschen ja, in ihren Kompetenzen, in ihrer Autonomie zu stärken, selbstbewusst zu werden, zu wissen, was sie wollen. Aber natürlich ja, versuchen wir als Alternative zu Sondereinrichtungen natürlich auch zu zeigen, was möglich ist. Also, dass alle Menschen ja, lernfähig sind und ja, dass die Aussonderung in Sondereinrichtungen sozusagen beendet werden muss und letztlich, ja, dass sich dafür eine ganze Menge ändern muss, was nicht alles in der Hand dieser Sondereinrichtungen liegt, sondern auch sozusagen systemisch bedingt ist. Also es geht über unseren direkten Einflussbereich auch ein Stück weit hinaus. Aber natürlich schließen sich da politische Forderungen dran an.
Ich habe gerade zwei Fragen im Kopf, aber ich fange mal mit der einen an. Du hast gesagt, dass die Aussonderung in Sondersystemen für Menschen mit Behinderung sollten aufhören oder aufgelöst werden. Es gibt ja tatsächlich auch viele Personen, auch beispielsweise Angehörige von behinderten Menschen, die sagen, wir wollen das gar nicht. Also wir brauchen die Werkstätten, wir brauchen die großen Wohneinrichtungen, weil unser Kind oder ist weit davon entfernt, Selbstbestimmung auszuagieren oder weit davon entfernt, zurechtzukommen in auf einem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer ambulanten Wohneinrichtung oder. Wie stehst du dazu?
Natürlich ist das eine Realität, die vorkommt. Und natürlich gibt es auch Menschen, die das mit unserer Unterstützung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt versuchen. Und ja, wirklich würde ich sagen, an den Zumutungen der kapitalistisch organisierten Lohnarbeit scheitern. Also die Arbeit krank macht, die ja in Anführungsstrichen dann in den Sack hauen müssen und sagen, ich kann mich dem nicht dauerhaft sagen, ausliefern. Und ich möchte weiterhin natürlich eine Tagesstruktur haben. Ich möchte kooperativ mit anderen Menschen tätig werden, aber ich mache das dann oder ich kann das nur machen in diesem geschützten Rahmen. Und das ist eine Realität mit, das meine ich damit, dass wir also sozusagen auf unserer Visitenkarte steht, wir sind Mittlerin zwischen Betrieben und Menschen mit Behinderung mit der Vision eines inklusiven Arbeitsmarktes, aber natürlich handeln wir in einem exklusiven System. So, und es ist auch jetzt sozusagen nicht jeder Pädagoge, jede Pädagogin und jede Sondereinrichtung sozusagen individuell in Anführungsstrichen zu verdammen. Natürlich nicht, die machen gute und wertvolle Arbeit, aber natürlich haben die ein strukturelles Problem damit, das ist ja offensichtlich, in den allgemeinen Arbeitsmarkt, in reguläre Felder des gesellschaftlichen Lebens, in echte Teilhabe zu vermitteln oder dahin zu kommen. So.
Ich muss jetzt auch an deine Formulierung denken. Ich glaube, die war im Vorgespräch. Unterstützte Arbeit ist nicht das gleiche wie geschützte Arbeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Also ihr könnt unterstützte oder unterstützte Arbeitsbegleitung machen oder Arbeitsassistenz, aber das bedeutet nicht, dass ihr die Menschen schützen könnt oder dass die Betriebe, in denen sie dann letztendlich arbeiten, geschützt sind.
Ja.
Jetzt hast du ja ein Bild von diesem Arbeitsauftrag gekennzeichnet, den ihr wahrnehmt, das sowohl eine Orientierung am Individuum, am Subjekt hat, aber auch an den Realitäten des allgemeinen Arbeitsmarkts und den Firmen, die in ihm agieren. Hast du ein Beispiel für etwas, was im Kontext deiner Arbeit in diesen Vermittlungsprozessen wirklich gut gelingt, was leicht geht, was sozusagen einfach funktioniert?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Ja, vielleicht muss ich kurz ausholen dafür. Die Frage stellt sich natürlich viel besser, wenn man auch schon ein bisschen Negatives gehört hat oder Sachen, die nicht so einfach funktionieren, das hast du uns bis jetzt ja gar nicht so gut angeboten, in Anführungsstrichen angeboten, weil es sich für mich schon so darstellt, als seid ihr auch mit dieser Historie, die du geschildert hast und diesen über 30 Jahren in der Stadt, gute Vernetzung, ihr seid da etabliert, werdet wahrgenommen im Netzwerk und dann, ich wollte eben nicht danach fragen, was gelingt denn nicht? Sondern ich wollte gerne noch mal ein Beispiel dafür haben, was gut gelingt, was einfach, was dir einfach fällt. Ja, im Kontext zum Beispiel der Jugendhilfe haben wir über stationäre Hilfen zur Erziehung gesprochen und da habe ich eine ähnliche Frage gestellt. Da hat unser Gesprächspartner gesagt, das Gestalten von Beziehungen, das gelingt mir einfach. Um vielleicht so ein Beispiel zu nennen, woran ich gedacht habe jetzt. Ja, aber wenn du sagst, ich verstehe die Frage nicht, dann gehen wir einfach weiter. Dann
Ja, ich
lassen
glaube,
wir
das,
das.
ja, ich glaube, das lassen
Okay.
wir.
Okay.
Gut,
Dann lassen wir das.
Ähm.
Aber das ist spannend, weil ohne es jetzt zu doll überinterpretieren zu wollen, es ist doch auch etwas, was mit deinem Rollenverständnis offensichtlich zu tun hat, das nicht vor diese Folien zu legen, was geht einfach und was geht schwierig, sondern dass wir auf ihr ein Bild von dir gezeichnet bekommen, dass man Dinge tun kann und das Machen die bessere Version ist von etwas wollen.
Einfach machen.
Ja, nicht
Ja, und,
einfach, aber.
genau, und letztlich ist es so individuell,
Ja,
ja,
okay.
es hängt
Okay.
wirklich ab von von der Person, die ich vor mir habe, ob es zwischen uns gut harmoniert oder nicht, welche Voraussetzungen eine Person mitbringt. Es hängt ganz stark von den Betrieben ab und dann vor allem von der Passung dazwischen. Also es ist ja, also ist jetzt so ein bisschen ausgelutschte Formulierung, aber es ist wirklich jeden Tag anders und jede Person, jede Vermittlung ist anders. Und manchmal wundert man sich, also sagen die Person, die ich als allererstes unterstützt habe, als ich ganz neu war, die ist aus Werkstattzusammenhängen in Anführungsstrichen rausgeflogen, hat sozusagen im privaten Kontext gegen Taschengeld ein paar Hol- und Bringedienste gemacht und ist bei Vorstellungsgesprächen zu irgendwelchen Praktika nach 3 Minuten aufgestanden, ist rausgegangen, hat gesagt, das gefällt mir hier nicht und ist an einen Betrieb geraten und ist da seit 5 Jahren in einem mehr oder weniger stabilen Arbeitsverhältnis. Mhm. Also irgendwann ist einfach der Moment, wo es passt, wo es flutscht, wo man genau sich aufeinander verlassen kann, wo man auch eine bestimmte Form von Toleranz entwickeln kann gegenüber einzelnen Verhaltensweisen, die diese Person einfach mitbringt. Mhm. Nicht cool. abstellen kann, nicht Schöne abstellen Geschichte. Wird. Mhm. Und manche Leute sind sozusagen auf der richtigen oder zu der passenden Sache, die Person individuell mitbringt, sozusagen geduldig oder was auch immer. Aber in anderen Kontexten, wie gesagt, ist auch wahnsinnig unangenehm, wenn jemand, den man begleitet, nach 3 Minuten aufsteht und sagt, so, deine Nase passt mir nicht.
Ja, spannend, schöne Story. Also das finde ich richtig schön, richtig eindrücklich. Eine letzte Frage würde mich noch sehr interessieren. Ich weiß allerdings nicht, ob du die weißt. Wie groß ist denn die Hamburger Arbeitsassistenz? Also wie viele Angestellte und wie viele davon sind HeilpädagogInnen? Weißt du das? Ungefähr, das ist ja nicht so.
Nee, weiß ich wirklich gar nicht. Also wir haben in beiden, in Anführungsstrichen, Geschäftsfeldern, also in diesem schulischen Bereich, mit dem ich ganz wenig oder gar nichts zu tun habe, und in diesem ganzen nachschulischen Bereich haben wir jeweils so eine mittlere bis hohe zweistellige Personenzahl. Mhm. Also ob wir jetzt insgesamt, weiß ich nicht, 130, 150 sind oder irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm. Dazu kommt natürlich noch Akquise, Verwaltung und so weiter. Genau, und wie viele davon welchen Abschluss haben, das weiß ich überhaupt nicht. Es sind jetzt nicht super viele. Ich glaube, viele kommen aus dem sozialpädagogischen Bereich. Viele haben sozusagen auch eine praktische Ausbildung als Schreiner, Tischler, Gas- und Wasserinstallateur oder was auch immer. Und sind dann sozusagen auf dem im zweiten Schritt sind dann als Arbeitserzieher, wir haben auch QuereinsteigerInnen, aber wir haben auch wirklich Leute, die dann mit einer Gas- und Wasserinstallateur-Ausbildung nochmal eine Arbeitserzieher-Ausbildung gemacht haben und sozusagen mit einem fachlichen Hintergrund und einem pädagogischen Hintergrund dann zu uns kommen. Mhm. Und viele ErgotherapeutInnen und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr durchmischt und ich glaube, eine Besonderheit, die uns auszeichnet, und die ich sehr schätze, die ich vielleicht von allen Arbeitsbedingungen, die wir so haben, mit am meisten schätze, ist, dass wir so gut wie alle Personen immer in einem professionellen Tandem unterstützen. Also jeder Person sind zwei KollegInnen zugeordnet und das auch nicht in einem festen Schema, ich immer mit Person B oder so. Das heißt, man hat in jeder Arbeitsbegleitung, in jedem Jobcoaching eine andere Person mit einer anderen Sichtweise an seiner Seite. Das macht Kommunikation nicht ganz leicht. Man muss sehr viele Kanäle bedienen sozusagen. Aber der fachliche Austausch mit ganz unterschiedlichen fachlichen Hintergründen und Sichtweisen, die sich daraus ergeben, ist total bereichernd.
Okay, also auch hier wieder Interdisziplinarität.
Absolut, ja.
Und sicher auch ein Feld, wo die HeilpädagogInnen auch noch hinfinden dürfen oder mehr hinfinden dürften.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage oder eine Anschlussfrage. Wie viele Menschen betreust du denn Gibt es sowas, dass man so eine Fallzahl sagen kann, ganz ungefähr?
Ja, ich bin in relativ, also jemand, der sozusagen nur Jobcoaching macht, in Anführungsstrichen, und eine Vollzeitstelle hat, weiß ich nicht, hat dann vielleicht 17 Personen oder so. Aber wie gesagt, immer im Tandem. Also man muss das im Prinzip von der Arbeitshäufigkeit sozusagen durch zwei denken oder vielleicht auch ein paar mehr. Mhm. Das sind dann aber auch Personen dabei. Also sozusagen die Begleitungshäufigkeit nimmt halt im Verlauf ganz stark ab. Und wir unterstützen auch viele Personen nach erfolgreicher Vermittlung weiter. Und das ist aber dann vielleicht einmal im Monat für zwei Stunden vorbeikommen oder als Krisenintervention und gar nicht so regelmäßig oder so. In der Statistik zählen diese Personen auch mit, aber auch eben Leute, die ganz neu bei uns angefangen haben, die vielleicht in der Anfangszeit von einem Praktikum jeden Tag unterstützt werden. Am Anfang, an den ersten Tagen vielleicht sogar rund um die Uhr oder sozusagen für den ganzen Arbeitstag. Das ist sehr unterschiedlich und ja, mischt sich irgendwie so. Und bei mir, ich mache unter anderem einmal in der Woche diesen sogenannten Projekttag, also begleitendes Bildungsangebot zur Maßnahme unterstützte Beschäftigung, wo wir Praxisreflexion machen, wo wir auch Bildungsthemen machen, die manche sehr, sehr arbeitsnah sind, aber auch es geht auch darum, wie kann ich mit wenig Geld in Hamburg sozial teilhaben im Gemeinwesen. Also das ist dann sieht dann manchmal auf der Oberfläche so aus. Letzte Woche Ausflug nach Kiel, Fischbrötchen essen. Sozusagen, was hat das denn damit zu tun? Aber letztlich geht es darum, das Deutschlandticket für die eigene Mobilität zu begreifen, als ich kann echt sozusagen meine Umgebung erkunden. Schön. Jetzt machen wir was zur Europawahl. All solche Sachen haben da ihren Platz. Und deswegen sind die Zahl der Menschen, die ich begleite, so ein bisschen gesunken, weil ich relativ viel in so neben Schauplätzen.
Philipp, und du dachtest, du hörst eine Zahl und das war's. Das ist alles gar nicht so einfach. Ja, sehr schön. Danke, Alex, dafür schon mal. Und wir kommen jetzt zu A oder B. Bist du bereit? Ich fange mal an mit Förderung oder Begleitung?
Begleitung.
Wenn wir ja in dem Fall jetzt über die Menschen sprechen, ohne das anmaßend zu meinen, welche Formulierung bevorzugst du? Die Betroffenen oder die Betreffenden?
Die Betreffenden.
Morgendusche oder Abenddusche?
Abenddusche.
Wenn ich jetzt nochmal daran zurückdenke, was du uns erzählt hast, was du studiert hast, würdest du eine Heil- und inklusive Pädagogik geisteswissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich fundieren?
Geisteswissenschaftlich.
Letzte Frage. Ach, Meer oder Wüste?
Meer. Okay. Das war die leichteste Frage.
Vielen Dank. Es wirkte gar nicht so, als würden dir die Antworten schwerfallen.
Geistes- und sozialwissenschaftlich, hätte ich vielleicht einen Joker ziehen müssen, aber ja.
Okay.
Ja, ich hatte tatsächlich vermutet, dass ich dir den da entlocken kann. Aber du hast
ich bin ja sozusagen Fan des Formates, um mich hier mal zu sagen, nachträglich zu outen. Deswegen wusste ich ja, dass mir ein Joker zusteht, aber er wurde mir nicht offensiv.
Das stimmt, wir haben ihn dir gar nicht mitgeteilt. Danke auch für den Hinweis nochmal an der Stelle.
Ja, aber wahrscheinlich, weil wir wussten, dass du dich so gut auskennst mit unserem Podcast. Aber nee, tatsächlich habe ich das, also ich habe es vergessen.
aber vielleicht kannst du nicht als Entschädigung, aber vielleicht kannst du als Angebot noch den Vorschlag annehmen. Möchtest du eins dieser Statements noch so ein bisschen einordnen, weil du gesagt hast, vielleicht hätte ich eigentlich da den Joker nehmen müssen. Willst du das noch kurz rahmen?
Nee, okay. Das passt so, das lasse ich so stehen.
Okay,
Es hat er was, dafür ist das Spiel ja da.
Okay.
Schön.
Gut. Dann sind wir schon fast am Ende angelangt und ich würde dich gerne noch um eine Empfehlung für unsere Zuhörenden bitten. Da fragen wir ja unsere GesprächspartnerInnen immer nach einem Buch oder einer Musik, einem Theaterstück, einem Film, irgendetwas, was dich in der letzten Zeit oder wann auch immer berührt hast, von dem du meinst, das ist teilenswert.
Ja, genau. Auch darauf bin ich natürlich vorbereitet als Hörer. Mir ist vor einigen Tagen ein Buch in die Hand gefallen aus dem Regal, was ich schon länger habe und mich nie getraut habe zu lesen. Und zwar ist das Der Junge am Strand und es geht um die Geschichte von Alan Kurdi. Der war 2015 traurigerweise im medialen Mittelpunkt. Sein toter Körper, also ein dreijähriger Junge, der mit seiner Familie auf die Flucht gegangen ist und dessen Körper in Bodrum in der Türkei am Strand angespült wurde und dann sehr eindrücklich von einer Fotografin eingefangen wurde. Und genau, ich war zu der Zeit in Rojava, also in Nordsyrien, in Kobane, als Wiederaufbauhelfer. Genau, da haben wir so ein Gesundheits- und Sozialzentrum aufgebaut unter schwierigsten Umständen. Und der Vater von Alan Kurdi, der einzige aus der vierköpfigen Familie, der das Schreckliche überlebt hat, ist dann sozusagen alleine nach Kobane zurückgekehrt und genau, wollte uns treffen und dann habe ich auch haben wir mit ihm gesprochen. Und jetzt vor einigen Jahren hat die Tante von Alan Kurdi, Tima Kurdi, die hat die Geschichte der Familie nochmal aufgeschrieben. Mhm. Und ich finde gerade im politischen Diskurs, also ich glaube viele Positionen, die ich politisch vertrete, nicht nur fachlich, beruflich, befinden sich in der Defensive und dazu gehört auch sozusagen eine humane, offener Umgang mit Außengrenzen und gerade jetzt im Europawahlkampf. Und falls irgendjemand mal da nochmal so einen Kompass braucht, hilft dieses Buch, weil es sehr, sehr eindrücklich ist und sehr ans Herz geht.
Sehr Dankeschön. Ich muss eine kurze Nachfrage stellen, weil du gesagt hast, du hättest lange nicht den Mut gehabt. Hast du denn als vielleicht noch Auflösung dessen mit der Bitte um ganz kurze Antwort, hast du denn nach dem Lesen des Buches den Eindruck gehabt, dass es tatsächlich diesen Mut gebraucht hat?
Ja, also ich möchte schon, glaube ich, eine Triggerwarnung aussprechen, dass man da in einer guten Verfassung sein sollte, um sich das tragische Schicksal nochmal zu Gemüte zu führen.
Spannend. Ja, Alex, da haben wir was gemeinsam. Danke, Alex. Ich war auch mehrere Jahre an der türkisch-syrischen Grenze ehrenamtlich aktiv. Also die Region ist mir vertraut. Sehr, sehr spannend. Ja, aber das nochmal an anderer Stelle.
Ja.
Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns das auch nochmal ausgeführt hast, wie verbunden du mit dieser Geschichte, mit der Familie dann auch bist. Und ja, wir wollen damit enden heute, unsere heutige Folge. Vielen Dank, Alex Czarnecki, dass du mit uns gesprochen hast, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Tätigkeit. Ich habe heute viel gelernt. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik, Ideen, Vorschläge, Fragen oder sonst irgendwas an uns richten wollt, dann schickt uns diese doch bitte an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis ganz bald.
Danke euch und tschüss.
Tschüss.